Data Navigator. Der Podcast zum EU Data Act.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Data Navigator. Wie immer begrüße ich erstmal meinen Co-Host Martin Schirmbacher, Partner bei Herting Rechtsanwälte. Hallo Martin.
Hallo Hubertus, grüße dich.
Ich bin Hubertus von Rönne, Partner bei Strategieberatung Upgrade. Und unser heutiger Gast ist Georg Larscheid, Vice President für Global Digital Business bei Klaas. Mit ihm richten wir den Blick auf die industrielle Praxis mal wieder. Und zwar um die Fragen drumherum, wie verändern Daten die modernen Landmaschinen? Und was bedeutet natürlich auch der Data Act konkret für Hersteller und Landwirte? Wir sprechen über Daten als Innovationsmotor, IP-Schutz, aber auch Wertschöpfung und darüber, wie Daten teilen in der Landwirtschaft funktionieren kann. Wir freuen uns sehr, lieber Herr Larscheid, dass Sie heute dabei sind. Und ich würde mal sagen, vielleicht starten Sie mit einer kleinen Vorstellung Ihrer Person für unsere Zuhörer und auch etwas zu Ihrem Unternehmen Klaas.
Ja, guten Tag, Herr Dr. Schirmbacher, guten Tag, Herr von Rönne. Vielen Dank für die Möglichkeit, eben hier heute zu dem Thema dieses Gesprächs führen zu können. Ich selber bin seit über 30 Jahren in der Landtechnikindustrie beschäftigt, habe im Prinzip in dieser Zeit ganz viele verschiedene Positionen, bei verschiedenen Unternehmen innegehabt und habe mich auch im Prinzip die ganze Zeit schwerpunktmäßig mit dem Thema Automatisierung, Digitalisierung, Elektronik beschäftigen dürfen. Aktuell, wie schon angedeutet, tue ich das und darf ich das tun bei der Firma Klaas. Die Firma Klaas ist seit über 100 Jahren einer der führenden Landtechnikhersteller weltweit, insbesondere im Bereich der Erntetechnik, sehr, sehr renommiert und erfahren, mit einer ganz tollen globalen Marktpositionierung, die dort über all die Jahre erreicht wurde. Die Firma Klaas hat Innovationsstärke als ganz klares Differenzierungsmerkmal für sich inne. Das ist auch natürlich in den Maschinen, in dem klassischen Maschinenbau, der Landtechnik natürlich verankert, aber eben auch mehr und mehr wird das übertragen in die Bereiche Elektronik, Datenerhebung, Datenkommunikation, Analytik. Das heißt, wir beschäftigen uns mit dem Thema sehr, sehr intensiv und wie gesagt, versuchen das auch global an unsere Kunden zu vermitteln.
Prima, ja, jetzt ein Unternehmen mit 100-jähriger Geschichte. Vielleicht steigen wir mal ein in unser Thema zum Data Act, inwieweit sich denn in der jüngeren Geschichte von Klaas wahrscheinlich eher das Thema Daten und das Thema Digitalisierung der Landwirtschaft insgesamt ausdrückt. Was verändert sich für Sie? Welche Bedeutung haben vielleicht Daten heutzutage im Verhältnis zu vielleicht vor 20 Jahren, vor 10 Jahren, vor 3 Jahren? Wo geht da die Reise hin?
Gut, Daten innerhalb der Landwirtschaft, wenn man den globalen Blick auf das Thema lenkt, gibt es verschiedenste Gründe, Treiber, die das vorantreiben, das Bewusstsein, Daten zu nutzen. Zusammenfassend kann man das vielleicht unter dem Stichpunkt Optimierung, zum einen Dokumentation natürlich, aber auch viel im Bereich Optimierung. In Ländern wie zum Beispiel in Deutschland haben Daten grundsätzlich in die Landwirtschaft, Landtechnik Einzug gehalten über eine gewisse Dokumentationsverpflichtung, die Landwirte eben nachkommen mussten. Einfach darauf begründet, dass sie ihre Applikationen, ihre Maßnahmen zur Produktion des Getreides zum Beispiel aufzeichnen mussten und die natürlich dann auch entsprechend gegenüber Behörden eingeben mussten. In anderen Regionen, anderen Ländern liegt die Begründung auch durchaus in anderen Bereichen. Da geht es vielleicht um das Thema oder geht es sehr um das Thema auch Optimierung der Produktionsverfahren, um eben überschüssige Applikationen von Saatgut, Pflanzenschutz und Düngemitteln zu verhindern, zu vermeiden. Und das merkt man auch global, auch in Deutschland zum Beispiel, nimmt auch einen immer größeren Stellenwert in der Relevanz auch auf Kundenebene für diese Daten auch ein.
Die schließt sich vielleicht die Frage an, was das jetzt, sagen wir mal, etwas konkreter bedeutet. Also wo entstehen jetzt aus Daten, Sie haben mir gesagt, vor allen Dingen brauchte man Daten erstmal, um sozusagen Reporting zu erfüllen, Obligationen zu erfüllen. Wo entstehen heutzutage oder wo brauchen Sie heutzutage Daten, um daraus vielleicht eher Geschäftsmodelle zu entwickeln? Was gibt es da?
Ja, wenn wir das Thema Daten einmal eine Stufe tiefer definieren in dem Kontext der Landtechnik, müssen wir oder kann man unterscheiden zwischen einmal den sogenannten Maschinendaten, also Daten, die wirklich im Zusammenhang mit dem Betrieb der Maschine anfallen. Dann gibt es aber darüber hinaus auch produktionsrelevante Daten und dann andere, ja, auch Prozessdaten, die dann ja Rückschlüsse auf den gesamten landwirtschaftlichen Produktionsprozess bieten, bis hin zu agronomischen Daten, die dann auch, ich sag mal, die Qualität des geernteten Getreideguts beschreiben, Proteingehalt, Feuchtegehalt, also quasi die Inhaltsstoffe bis hin zu einer Inhaltsstoffbestimmung, die dort auf den Maschinen erhoben werden können. So, jetzt ist die Frage, in welchem Bereich werden welche Art der Daten dann eben zur Mehrwertgenerierung eingesetzt? Und das kann natürlich unterschiedlich im Rahmen dieser Daten dann stattfinden. Also Maschinendaten finden natürlich ihre primäre Beachtung oder den Mehrwert mehr im Kontext der Maschinen auch Entwicklung und Weiterentwicklung, um einfach zum Beispiel Lastkollektive von Maschinen besser erfassen zu können, auch deutlich breiter erfassen zu können, auf viel mehr Maschinen, als man das mit einzelnen, ich sag mal, Datenloggern im normalen herkömmlichen Sinne könnte. Das ist ein Bereich, wo konkreter Mehrwert entsteht, vielleicht eher auf der Herstellerseite. Und dann haben wir natürlich die Produktions- und Prozessdaten, die natürlich den Landwirten selber deutliche Vorteile bringen, weil er einfach dort darüber dann eben auch Ineffizienzen im Produktionsablauf feststellen kann. Das kann ja ein Kraftstoffverbrauch sein, der vielleicht bei bestimmten Maschinen sich darstellt, dass er zu hoch ist, dass man dort eventuell effizienter arbeiten kann, indem man die Maschine anders einstellt und optimiert. Genau, das können so Themen sein, das können Leerlaufzeiten sein bei Maschinen, die dann eben im normalen Produktionsablauf optimiert werden können, im Betriebsablauf. Auch bis hin zu den agronomischen Daten. Bei den agronomischen Daten geht es dann schon sehr stark um den Anbauprozess, sprich die eigentliche Agronomie, die eigentlich das Kerngeschäft des Landwirten sind, eben mit den verfügbaren Produktionsmitteln, Boden, mit den Betriebsmitteln, dort eben unter den gegebenen Wetterbedingungen natürlich in der Landwirtschaft den größtmöglichen Ertrag, einmal monetär, aber auch eben mit dem Produkt zu erzielen. Und dafür sind die agronomischen Daten auch ganz, ganz wichtig in der Auswertung und in der Nutzung bei den Landwirten.
Ja, sehr spannend. Erinnert uns auch an ein Podcast-Gespräch, ich glaube vor 3 Runden war das wahrscheinlich, Folge 35 müsste es gewesen sein, mit Doug Friedrichs, den Sie auch gut kennen, der aus der Sicht des Landwirts berichtet hat. Vielleicht steigen wir da nochmal etwas tiefer ein. Wie muss man sich das denn so vorstellen, wer mit den Daten, mit welchen Daten dort umgeht? Also es gibt den Landwirt natürlich, Doug Friedrichs zum Beispiel. Es gibt den Landmaschinenhersteller. Welche Daten sitzen nun wo und wer hat welche Interessen daran?
Wie gesagt, als Beispiel, die Produktionsdaten oder agronomischen Daten werden auf den Maschinen erhoben. Zum Beispiel der Ertragswert, der Feuchtewert, standortspezifisch. Das heißt, der Landwirt erhält im Prinzip über dieses Portal eine sogenannte Ertragskarte, kann auch eine Proteinkarte sein oder Inhaltsstoffkarte. Und somit sieht er ja die räumliche Verteilung dieses Ertragswertes, also der Menge an Ertrag, die standortspezifisch im Feld produziert wurde, und kann natürlich darauf basierend dann seine Bearbeitungspraktiken, seine Methodiken optimieren. Ja, das geht von der Optimierung der Düngemengen zum Beispiel bis hin zur Optimierung von auch Pflanzenschutz. Nicht alle Bereiche eines Feldes müssen vielleicht mit einem gewissen Pflanzenschutzmittel behandelt werden. Wenn bestimmte Befall, Befallsquoten nur in gewissen Teilen der Schläge vorhanden sind, lässt sich darüber natürlich auch Input, also Betriebsmittel sparen. Das sind Abläufe, die bei Landwirten, auch sicherlich bei größeren Landwirten, dann schon sehr stark zu Buche schlagen, wenn ich eben nicht die gesamte oder die gleiche Menge, ne, eine einheitliche Menge über die größeren Flächen verteile, sondern das standortspezifisch an Bodenbedingungen oder an Pflanzenbedingungen, an die Bedingungen, die dort dann eben lokal im Feld vorhanden sind, anpassen kann. Und das ist im Prinzip, ja.
Es ist sehr interessant, weil das Beispiel, was Sie gerade erwähnen, das glaube ich, das kam auch in der Begründung ursprünglich mal des Data Acts zur Sprache. Sie sprachen ja an, nicht nur Kosten sparen, sondern auch die Nachhaltiggründe. Also wenn man weniger düngen oder spritzen muss, hat das ja nicht nur einen Einfluss auf die Kosten, sondern auch natürlich auf möglicherweise Giftstoffe im Boden. Und die Optimierung da ist, glaube ich, ein wichtiger Baustein auch unserer einer nachhaltigen, grundsätzlich nachhaltigen, zukunftsfähigen Landwirtschaft. Sehr interessant. Und das sagen Sie, passiert aber heute auch schon, nicht, dieser Austausch. Denn wir kommen ja gleich auf den Data Act auch zu sprechen, was sich damit vielleicht nochmal verändern und auch verbessern kann.
Genau. Dieser Austausch, der geschieht heute, das passiert im Prinzip jetzt je nachdem, wie der landwirtschaftliche Betrieb strukturiert ist, arbeitet er mit zum Beispiel Anbauberatern. So natürlich macht nicht jeder Landwirt seine eigene, sagen wir mal, Bestandesführung beziehungsweise die Entscheidungsfindung komplett autark oder alleine. Natürlich hat er dort auch Experten, die ihn beraten, und dann findet auf dieser Ebene auch gewisser Austausch mit den Daten statt, dass zum Beispiel diese Ertragskarten geteilt werden oder dass Applikationskarten für eine Düngemittelapplikation oder eine Pflanzenschutzmittelapplikation von beratenden Experten dann sozusagen dem Landwirt zur Verfügung gestellt werden, mit dem Wissen, das die dann mit einbringen. Und der Landwirt appliziert das dann, führt das dann über die Landmaschine, im besten Falle von der Firma Klaas oder auch von anderen, aus. Ne? Also das, dieser Datenaustausch auch in der Interpretation, der findet schon statt.
Und wo kommen die Daten jetzt, Stand jetzt her? Also sind es Daten, die aus der Maschine kommen, oder sind es Daten, die man auf andere Weise erhoben hat?
Sowohl als auch. Also Großteil der Daten kommt aus den Maschinen. Natürlich werden die Maschinen immer stärker, immer mehr mit Sensorik versehen, sodass Maschinendaten, aber auch diese ergonomischen Daten, Prozessdaten überhaupt erfasst werden auf den Maschinen. Aber man muss auch sagen, Landwirte beziehen Daten auch von anderen Quellen. Da können Satellitendaten dabei sein, da können Daten von Bodenanalysen dabei sein, die auf ganz normale chemische Verfahren ermittelt werden. Das ist ein bunter Blumenstrauß an Datenquellen, die dann am Ende des Tages im Mix den Landwirten bei der gesamten Betriebsführung helfen.
Sehr schön. Also gerade dieser Mix, da glaube ich, kann man auch den größten Mehrwert erwarten, nicht? Wenn dann intelligent irgendwelche Datentypen kombiniert werden. Wenn wir jetzt nochmal genauer gucken auf die Landmaschinen, die ja dann im besten Fall, wie Sie sagten, von Ihnen kommen würden, können Sie vielleicht unseren Zuhörern mal so ein Gefühl dafür geben, wie viele Sensoren sitzen in so einer Maschine und was für Daten, in welcher Form, wie oft ist so ein Datenfluss dort abgebildet?
Da muss man unterscheiden. Sensoren in einer Maschine werden natürlich auch vielfach verwendet. Ne? Also da wird, die modernen Maschinen sind heute höchst modern. Das heißt, allein zum Betrieb des Motors oder zur effizienten Nutzung des Getriebes werden natürlich schon Sensoren verwendet, die zur internen Steuerung notwendig sind. Die sind nicht alle da, um Daten zu erfassen, die dann im Nachgang für eine Prozessoptimierung Verwendung finden. Also man kann das vielleicht so umschreiben, wenn man mal sagt, auf so einer modernen Landmaschine wird es sicherlich über 100 Sensoren geben heute. Ja, 100 würde ich jetzt mal schätzen, kommen da zusammen. Nicht alle diese Sensoren produzieren jetzt, wie gesagt, Daten, die im Nachgang zu einer Entscheidungsverbesserung führen. Aber dabei reden wir vielleicht trotzdem auch schon über 20, 30 Sensoren, die da gut und gerne zusammenkommen, die auch wirklich dann zu einer, Datenspeicherung, Datenübertragung und dann einer nachgelagerten Analytik bereitgestellt werden.
Die Maschinendaten, um mal kurz darauf zu kommen, also die agronomischen Daten, das leuchtet mir unmittelbar ein, ja, das ist dann auch vielleicht ja, ein originäres Interesse des Landwirts sozusagen, dass jetzt, wenn Daten aus seinem Feld erhoben werden, dass dann irgendwie klar ist, dass diese Daten erhoben werden. Der Data Act wird ja wohl sagen, dass jedenfalls mal, wenn die Maschine dem Landwirt, ob sie ihm gehört, aber jedenfalls von ihm genutzt wird, dann würde ja der Data Act auch die Maschinendaten betreffen. Die, wenn Sie sagen, da ist jetzt Getriebesteuerungsdaten, da sind Daten zum Verschleiß bestimmter Teile, wären die oder gibt es Szenarien, wo die in Echtzeit an Klaas gehen, oder sind es Daten, die dann, was weiß ich, bei einer Wartung ausgelesen werden? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man in diese zweite Gruppe der Datenkategorien geht?
Genau, im Prinzip kann man sich das so vorstellen, dass wenn überhaupt die Daten natürlich dann in anonymisierter Form genutzt werden oder weiterverarbeitet werden, wenn sie weiterverarbeitet werden, um dann natürlich auch immer mit ja, mit dem mit der Zustimmung des Landwirten, sodass er dort auch in der entsprechenden, ja, sag mal, Kontrolle über diese Verwertung der Daten sich befindet. Oft ist es im Prinzip auch so, dass die Daten natürlich nicht, ja, ich sage mal, von den Maschinen abgezogen werden und dort keinen Mehrwert mehr liefern. Ne? So nach dem Motto, der Kunde, der heute eine Maschine betreibt, dessen Daten oder deren Daten vielleicht genutzt werden, um die nächste Maschinengeneration zu verbessern, hat der Kunde heute keinen Mehrwert. Da müsste er sich sozusagen eine Maschine der nächsten Generation kaufen, was hoffentlich viele tun, aber nicht immer so ist. Das heißt, wir sind natürlich auch immer sehr stark bemüht, wenn wir Datenprodukte intern motiviert jetzt mal aufbauen, dann natürlich den Kunden, die auch zugute zu kommen lassen, also den Mehrwert anzutragen, die Maschinen jetzt heute auch haben. Das heißt also, wir reden dann immer im Prinzip oder sehr stark über Dinge, die den Betrieb der Maschine, der aktuellen Maschine, die der Landwirt besitzt, dann eben noch besser absichern, noch effizienter machen, sodass wir dann auch direkt diese Closed Loop haben und jetzt nicht Daten sammeln für Generationen der Zukunft, sondern eben auch den direkten Mehrwert erfahrbar machen.
Also da fällt nochmal nachgehakt. Sie sagten, so ungefähr 100 Sensoren auf der Landmaschine, ja. 20 bis 30 davon bestens geeignet für nachgelagerte Analytik. Wie muss man sich das Praxis vorstellen? Ist es so, dass die Landwirte weitestgehend diese Daten schon nutzen und vielleicht sogar einfordern? Oder ist es eher so, also sozusagen so ein Pull, dass sie auch mehr Daten haben wollen? Oder ist es eher so, dass sie denen anbieten und, naja, das so ein verhaltenes Interesse ist? Wie ist da so die Marktlage? Oder ist es vielleicht ein Gemisch daraus?
Genau. Also man muss grundsätzlich sagen, Landwirte wollen eigentlich gar keine Daten. Landwirte wollen ja Lösungen für ihre Probleme. Jetzt haben wir nur die Situation, dass Daten in der Regel nicht die Lösung beschreiben, sondern Daten im Prinzip Probleme, potenzielle Probleme aufzeigen oder Optimierungsmöglichkeiten aufzeigen, aber darin alleine nicht die Lösung begründet oder mitgeliefert wird. Ja, das heißt also, Daten erfordern in der Regel immer, und das gilt auch für die drei Gruppen oder Typen an Daten, die ich eben eingangs angeführt habe, brauchen immer eine gewisse Interpretation, sei es auch eine Kontextionalisierung, damit man aus den Daten, die produziert werden von den Maschinen, auch für den Landwirt ableitbare Entscheidungsunterstützungen generieren kann. Ne, Landwirte, ich weiß nicht, wie es in anderen Industriezweigen ist, Landwirte wollen keine Daten. Ne? Die wollen im Prinzip klare Anweisungen oder Entscheidungshilfen, wie sie ihre Maschineneinsatz, Betriebe optimieren können und dort auch dann den Mehrwert erzielen. Ich habe bis jetzt in meiner 30-jährigen Karriere noch keinen Kunden gefunden, der gesagt hat, gib mir mehr Daten. Also das glaube ich, mag es geben, aber wird garantiert die Ausnahme sein.
Ja, da ist natürlich schon denkbar, dass da ein gewisser Wandel eintritt, ne? Je nachdem, welche Möglichkeiten der Landwirt hat, neben sozusagen mit seinen Maschinenherstellern zu sprechen, Daten zu monetarisieren oder Daten sozusagen zu verwerten. Ein denkbares Szenario wäre ja, Er lässt sich die Daten schicken und hat eine tolle Software, auch das hat Herr Frerichs uns ja erklärt, hat eine tolle Software, die dann aus diesen Daten was macht. Ja, und genau wie Sie sagen, er will ja nicht Datenanalyst werden, er will seine Felder optimieren, ja, er will, ja. Dass die Dinger, die Sachen besser funktionieren, schneller funktionieren, effizienter sind. Sehen Sie da Entwicklungen? Also gibt es so etwas, dass man sagt, da kommen jetzt Dritte ins Spiel, sei es Softwareanbieter, sei es Startups, sei es Berater, die sagen, du, wenn du uns jetzt hier noch die Daten besorgst, dann können wir Dinge tun, die du als einzelner Landwirt nicht kannst?
Also es ist schwierig, schwierig zu beantworten, deswegen zögere ich ein bisschen. Es gibt sicherlich Firmen, die Bedarfe haben und sagen, wir würden uns eine bessere Datenübertragung, eine einfache Datenübertragung wünschen. Aber in der Regel ist das, um das Problem der manuellen Dateneingabe zu automatisieren. Es gibt also heute in der Prozesskette verschiedenste datenbasierte Produkte. Und natürlich, wenn in jedem datenbasierten Produkt der Landwirt erstmal 20 Stunden irgendwelche Stammdaten einpflegen muss, Basisdaten einpflegen muss, dann ist das lästig und dann wird das nicht gemacht. So, das heißt also, es gibt einen gewissen Convenience-Faktor, der eine bestimmte Kompatibilität, Übertragung der Daten, Import, Export einfordert. Das ist schon so und das bedienen wir auch mit entsprechenden Schnittstellen oder überstandardisierte Schnittstellen auch heute schon. Ja. Dass jetzt Startups, Firmen kommen und nach Daten fragen, damit sie komplett neue Dienstleistungen entwickeln können, da würde ich sagen, das ist noch wirklich nicht so geläufig. Das kann an der einen oder anderen Stelle schon mal passieren. Selber habe ich hier 2-3 Beispiele im Kopf, wo das jetzt in den letzten, 12 Monaten passiert ist, obwohl da auch 2 Universitäten dabei waren, ein Startup. Aber das ist wirklich noch die Ausnahme in dem Umfeld, ja.
Ja, denn das ist ja die eigentliche Zielsetzung, nicht? Dass egal wer jetzt, also entweder Startups oder auch die Hersteller selbst oder wer auch immer, dass wir durch größere Verfügbarkeit von Daten und einen einfacheren Austausch grundsätzlich mehr Innovation und mehr Effizienz in unserem europäischen Digitalmarkt und Datenmarkt erzeugen. Haben Sie da eine Sicht drauf, was mit dem zunehmenden Angebot von Daten, wer da am besten was mitmachen kann? Vielleicht auch Klaas, Sie selbst, wer wird davon profitieren, dass da mehr Daten zur Verfügung stehen?
Ja, ich sag mal, im Grunde, letztendlich muss ja der... Also zum einen muss es eine Kundengruppe geben, die dann nachher von dem Endprodukt überzeugt ist und dafür auch bereit ist zu zahlen. Das ist schon mal der eine Punkt. Das andere ist natürlich die Frage, wer hat ein gewisses Wissen über den Produktionsprozess, den man über Daten sozusagen anreichern kann und damit dann eben ein Mehrwertprodukt für den Landwirt und für die Endzielgruppe anbieten kann. Und das, glaube ich, ist der Punkt. Der entscheidende Faktor ist nicht derjenige, der die Daten verarbeiten kann, ne, wenn das der sozusagen die Daten bekommen muss, sondern die Frage ist, wer kann die Daten so interpretieren und nicht nur technisch analysieren, sondern auch fachlich interpretieren, sodass er daraus ein mehrwertstiftendes Produkt für den Endkunden erzeugt. Also es ist nicht nur Daten mit ganz viel KI und ganz viel Technologie, die dann automatisch einen Mehrwert generieren, sondern aus meiner Sicht ist das auch ein gewisses Prozess-Know-how, sei es im agronomischen, sei es im betrieblichen Kontext, muss vorliegen. Und dann können natürlich, ich sag mal, Daten plus oder inklusive dieses Prozess-Know-hows und das dann natürlich noch mit entsprechenden analytischen Tools versehen, dort kann dann Mehrwert entstehen. Aber dieses Anwendungsexpertenwissen, das, glaube ich, ist ganz, ganz entscheidend. Und dieser Dreiklang, der muss entstehen. Und aktuell, glaube ich, ist es in vielen Bereichen nur ein Zweiklang. Ja, und das ist halt nicht so wirklich dann auch zielführend.
ist ja auch eine Aufgabe, ne? Also, oder könnte man sich ja als Aufgabe machen, sei es von Herstellerseite, sei es von Nutzerseite, sei es von dritter Seite, dass man diesen Dreiklang herstellt. Das macht natürlich, so wie Sie das schildern, absolut Sinn. Ja, nach dem Motto, hier sind alle Daten, aber da ist erstmal noch nichts gewonnen. Da muss man schon ein bisschen Know-how, die auszuwerten. Und da wird nicht reichen, da einen Gen-AI-Tool draufzusetzen, sondern muss man möglicherweise ein bisschen mehr machen. Das ist schon bewusst. Würden Sie denn, oder anders, wo sehen Sie oder sehen Sie Probleme damit, Daten zu teilen mit Landwirten oder sogar von den bestimmten Dritten? Was sind so aus Ihrer Sicht die Spannungsfelder, wo Sie sagen, da tun wir uns jetzt schwer damit? Oder ist das eigentlich für Klaas kein Problem?
Ja, genau. Die Diskussion hatten wir auch in dem Forum sehr intensiv. Da sehen wir schon auch Spannungsfelder, ganz klar. Und die sehen wir im Prinzip aus zwei Perspektiven. Einmal aus der Perspektive Klaas als Hersteller, vielleicht auch andere Branchenbegleiter, weil natürlich diese Daten auch ein gewisses Intellectual Property mit sich bringen, wo man einfach auch als Hersteller sagen muss, das hat, da ist eben entsprechend auch ein Schutz, schutzwertes Gut, was wir natürlich schützen müssen. Gleiches gilt aber auch aus Landwirtschaftssicht, ne, wo der Landwirt im Prinzip über diese Daten, na, je nachdem wie weitläufig oder weiträumig die dann sind, natürlich auch seine Produktionskompetenz, sein Know-how, seine langjährige Erfahrung abbildet, ja, oder die in den Daten abgebildet ist. Und da sind wir im Prinzip genau an dem Knackpunkt, wie kann man dazu kommen, dass man ja Verständnis dafür generiert, dass wir, wenn über maschinenbasierte Daten, über Produktionsprozesse, über Agronomie, wenn wir über diese Daten sprechen, dass wir dann Verständnis dafür generieren, dass das nicht Daten sind, die, ja, das sind Daten aus Investitionsgütern, ne, das sind schützenswerte Daten. Und da reicht auch nicht die Unterteilung zwischen anonymisiert oder personenbezogen, sondern das ist einfach Intellectual Property auch da drin. Ja, und ich glaube, dort brauchen wir, das ist ein Spannungsfeld, welches wir durch gewisse Leitplanken, durch gewisse Rahmenbedingungen klären müssen, dass dort das nicht so interpretiert wird, dass Daten, ja, ich sag mal, frei, ja, für jeden zugänglich sind und im Prinzip nicht als schützenswertes Gut so auch gesehen werden.
Ja, da ist ja auch eine klare Aussage gemacht worden, schon in der ersten, also in der offiziellen Version des Data Acts wird auf Geschäftsgeheimnisse hingewiesen, auf IP-Schutz mit einer gewissen Methode auch. Das ist jetzt nochmal zur Diskussion gestellt worden im Rahmen des Digital Omnibuses. Vielleicht können wir da nochmal kurz drauf gucken. Wenn Sie sagen IP-Schutz, können Sie uns vielleicht mal ein Beispiel geben, was da geschützt werden sollte oder vielmehr andersrum gefragt, was in Gefahr geraten könnte, wenn so also Daten aus dem Produktionsprozess übertragen werden. Jetzt aus der Landmaschine, stellen uns das so vor, wie Sie es beschrieben haben, vorhin, Landmaschine fährt über den Acker, sendet irgendwelche, vielleicht sogar Live-Daten zurück auf das, entweder auf dem Portal direkt auf dem Handy oder aber irgendwo abgespeichert bei dem Landwirt, der es vielleicht sogar weitergibt, dann die Daten an einen Dritten, der es irgendwie besser auslesen und interpretieren kann.
Genau. Also ein Beispiel nehme ich jetzt mal aus dem Maschinenkontext heraus. Das ist natürlich das, wo wir auch unsere Beheimatung haben. Wir haben im Prinzip bestimmte Automaten. Ich nenne es jetzt mal vergleichbar mit einer Geschwindigkeitsregelung oder mit einer Abstandsregelung im Auto. Sowas haben wir bei den Landmaschinen auch, ja, die automatisch ihre Vorfahrtsgeschwindigkeit regeln, ihre angepasst an gewisse Möglichkeiten, die Maschine hat. Ist nicht nur die Motorleistung, sondern natürlich auch verschiedene andere Parameter. So, dort gibt es Automatismen oder automatische Optimierungssysteme, die natürlich einen gewissen Schutz haben. Ne? Dass man sagt, das ist lange Jahre entwickelt worden. Dort gibt es Algorithmen, dort gibt es gewisse maschinenlernbasierte Algorithmen, die dort quasi auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal am Markt herstellen. Wenn ich jetzt hingehe und die CAN-Bus-Daten der Sensorik ich sage jetzt mal, frei verfügbar mache, dann kann ich natürlich über die Output-Parameter ein gewisses Reverse Engineering machen. Ne? Man kann sagen, okay, welche Parameter, an welchen Sensoren hat sich denn was verändert, was zu einem gewissen Output an anderen Sensoren geführt hat oder Aktuatoren. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo man, oder ja, ein Fall, an dem man erkennen kann, dass ja, wir vorsichtig sein müssen, wie wir welche Daten, ne, wir haben nicht den Algorithmus publiziert, aber mit den Daten, mit den Regeldaten des Regelkreises, den wir auf der Maschine natürlich elektronisch abbilden, lässt sich so ein Reverse Engineering auch sicherlich machen. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo wir sagen, das ist gefährlich. Ne? Das, wenn wir das tun, dann dann geben wir natürlich ein gewisses Alleinstellungsmerkmal auch mal aufpassen.
Also eine ganz blöde Frage, sei mir erlaubt, aber kann ich, wenn ich das als Konkurrent mir mal genauer angucken will, kann ich mir nicht einfach eine Glasmaschine kaufen und dann sozusagen sowieso abrufen und testen?
Wie gesagt, kann ich, wenn es elektronische Themen sind, nur schwierig, ich will nicht sagen, kann ich gar nicht. Ne? Natürlich kann ich das machen, wenn ich wirklich das Ziel habe, das zu verfolgen und das rauszufinden. Aber es ist natürlich die Frage, wie leicht macht man es, ne? Und wie leicht macht man dort sich angreifbar, dass man solche Alleinstellungsmerkmale preisgibt. Es ist im Prinzip ja, der Wettbewerb funktioniert ja so, dass gewisse Marktteilnehmer sich über eine gewisse Alleinstellungsmerkmale in den Maschinen oder auch in anderen Industriezweigen differenzieren. Und natürlich kann es nicht sein, dass ich über eine gewisse Daten oder eine übertriebene Datenverfügbarkeit oder Zugang dann dort einen gewissen Wettbewerbsnachteil in Kauf nehme.
Zwei kleine Anmerkungen dazu. Erstens, ich glaube, das mache ich jedes Mal, unsere meistgehörte Folge ist die zum Geschäftsgeheimnisschutz mit dem Dr. Max Dregelis. Ja, das interessiert die meisten. Da lohnt es sich reinzuhören. Geschäftsgeheimnis im Data Act haben wir die Folge genannt, Episode 27. Lohnt sich da nochmal zu hören, wie eigentlich der Mechanismus ist. Die IP-Rechte sind ja nicht völlig schutzlos, sondern der Data Act sieht ja da gewisse Parameter vor. Und es ist ja auch so, dass natürlich nur Daten betroffen sind, überhaupt von so Herausgabeansprüchen, die auch quasi nach Hause gefunkt werden. Ne? Also alles, was in der Maschine ist, da war man erst anderer Ansicht, aber das ist im Gesetzgebungsprozess des Data Act dann auch nochmal angepasst worden. Alles, was in der Maschine selbst passiert, gibt es keinen Anspruch. Also wenn es jetzt eine Sensorik wäre, die nur in der Maschine stattfindet, da muss man nicht fürchten, dass man da Ansprüche geltend macht, da heranzukommen. Aber dieses Thema, das haben wir auf dem Forum diskutiert, kommt natürlich immer wieder. Ich muss zugeben, dass ich ein gewisses Verständnis dafür entwickelt habe, was mir erst nicht so klar war, dass ja, und dass man auch Ihr Beispiel finde ich schon, kann man sich schon vorstellen, dass es dort Einzelfälle gibt, in denen man so einfacher reverse engineeren kann, als wenn man es anders handhabt, sicherlich. Ja. Genau.
Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche. Ich wollte nur noch kurz ergänzen, dass genau das ja auch der Ansatz ist, mit dem wir bei Klaas den Data Act jetzt auch umgesetzt haben, dass wir uns natürlich intern genau diese Richtlinien zugrunde gelegt haben und entschieden haben oder versucht haben zu entscheiden, wie wir dort diese Unterscheidung zwischen den sensiblen Daten, nicht sensiblen Daten machen. Auch das ist sicherlich auch ein Prozess, der sich in der Zukunft noch weiter optimieren lässt und deswegen auch ein gewisses spannendes Thema bietet.
Genau, ich wollte sozusagen rüberschwenken zu dem nächsten Spannungsfeld, was wir auch auf dem Forum seinerzeit besprochen hatten. Da geht es letztlich um Datenkompatibilität. Und das dürfte ja auch etwas sein, was Ihnen bekannt ist, ne, nach dem Motto, was nutzen euch denn die Daten überhaupt? Wir funken Daten nach Hause in einem proprietären Format, was jetzt die Maschinendaten angeht, die agronomischen Daten werden sicherlich dort anders sein. Aber wie gehen Sie dieses Thema an? Oder ist es ein überhauptes Thema, Interoperabilität, Qualität von Daten, Datenkompatibilität, das weite Feld? Inwieweit ist das Thema für Klaas relevant und wo sind, sehen Sie da Spannungsfelder?
Ja, sehr interessant. Ne? Also ganz, ganz wichtig. Die Firma Klaas hat sich in dem Thema schon viele, viele Jahre auch stark eingesetzt und tut das auch heute noch. Schauen Sie bei Landmaschinen oder Landmaschinen arbeiten in einem Ökosystem, das sehr, sehr bunt und sehr gemischt ist. Ne? Also von den Anbaugeräten, die an die Maschinen angebaut werden, aber auch die Geschäftspartner, die jetzt mit den Landwirten gemeinsam den Erfolg des Landwirten ermöglichen. Das heißt, ohne Interoperabilität, nicht nur im Datensinne, sondern auch im mechanischen Sinne, könnten wir als Landmaschinenhersteller gar nicht leben. Das heißt also, oder würden die Kunden diese Maschine nicht kaufen. Das heißt, das ist für uns im Prinzip normal, dass sie uns da damit auseinandersetzen müssen. Das tragen auch die Kunden sehr früh an uns heran. Genau, das ist natürlich das Problem mit der Interoperabilität in dem Digitalisierungskontext ist, dass es einen Grundsatz gibt, der besagt, dass Innovation Standardisierung schlägt. Ne, das ist also, ich kann es nochmal wiederholen, Innovation beats Standardization. Ist auch irgendwie klar, ne, weil Innovation kostet viel Geld. Ne, Firmen müssen in Innovation investieren. Wenn ich zuerst einen Standard baue, dann ist natürlich die Innovation schon oder die Innovations, der Innovationsimpact in vielen Bereichen ja schon verloren, beziehungsweise wird die Innovation dadurch auch gehemmt. Ne? Sie können sich vorstellen, wenn Sie sich mit 10 am Markt befindlichen Wettbewerbern auf einen Standard einigen müssen, ja, dann wird nachher die Innovation nicht so innovativ werden, wie das vielleicht anders gewesen wäre. Von daher ist es immer so, das haben wir in der Landtechnik auch, dass die Digitalisierung ein sehr, sehr starkes innovationsgetriebenes Feld ist. Das wird von den Marktbegleitern, nicht nur von Klaas, aber auch von Klaas und von anderen, auch als Innovations- und Differenzierungs-, Maschinendifferenzierungsfeld gesehen. Und deswegen ist es immer eine Art Spannungsfeld, zu sagen, okay, was ist jetzt Innovation? Aber natürlich tragen die Landwirte auch gerechtfertigterweise den Anspruch der Interoperabilität an uns heran. Und deswegen, ja, es ist aber immer schon so, dass die Standardisierung dort immer hinterher hinkt. Und ja, das ist, ich habe auch noch keine bessere oder keine bessere Lösung dafür. Das ist so, das habe ich bei verschiedensten Firmen auch schon so erlebt. Das ist wahrscheinlich im Grundsatz der, ne, der freien Marktwirtschaft auch geschuldet, dass das auch so ist. Ne? Ja, das heißt also, es gibt verschiedenste Standardisierungsgremien, Initiativen, einmal auf der Maschine, aber auch dann unter den Portalen. Wir versuchen, die so gut es geht zu unterstützen, wissen aber auch, dass das ja nicht immer von Erfolg gekrönt ist und auch zeitlich gesehen dann oft bei Kunden auch ein Frustpotenzial bietet, weil natürlich, wenn eine neue Innovation rauskommt und die nicht direkt mit allen anderen kompatibel ist oder nicht in Gänze, ja, dann natürlich auch immer ein gewisses, ja, eine gewisse Unzufriedenheit generiert. In diesem Spannungsfeld leben wir. Wir versuchen, das so gut es geht zu unterstützen. Müssen aber auch zugeben, dass uns das, ja, als einzelner Industriepartner, aber auch industrieübergreifend nur ganz schwer gelingt. Also, dass da immer auch Punkte gibt, wo man sagen kann, hier, da funktioniert die Interoperabilität noch nicht so, wie es sein soll. Heißt aber auch nicht, dass gar nichts funktioniert. Also ich will auch mal betonen, dass wir in der Landtechnik schon sehr, sehr viel Kompatibilität erzielt haben, auch mit den Daten, auf Datenebene. Und das darf man auch nicht unterschätzen.
Also wenn wir vielleicht mal, das erstmal vielen Dank für den Einblick, interessanter Aspekt, also sozusagen das innovative Spezialprodukt, das natürlich einen gewissen Alleinstellungsmerkmal gerne hat und insoweit einem Standard entgegensteht, aus der physischen Welt nur übertragen in die Datenwelt. Wo findet denn so ein Austausch statt? Jetzt beziehe mich jetzt auf die Datenwelt oder die Digitalwelt. Wo trifft man sich in Ihrer Branche, in Ihrem Sektor, um solche Themen zu besprechen? Läuft da schon was? Ist das informell? Ist das formell? Formal? Ist das auf deutscher, europäischer, globaler Ebene? Wie muss man sich das vorstellen?
Genau, also es ist im Prinzip auf formeller Ebene in der Regel immer geregelt über Branchenverbände, VDMA, da gibt es die AIF, da gibt es verschiedene Institutionen, mal aus, ich sag mal, aus Deutschland herausgetrieben, mal aber auch international aus USA herausgetrieben in der Regel. Ja, internationale Verbände, die dann oder Konstellationen, die sich dann eben zusammentun, Mitglieder akquirieren und sagen, hier, wir müssen einen Standard oder müssen eine abgestimmte Interoperabilität gewährleisten. Das kann in einem ISO-Standard münden, wie wir das auf der Maschinenseite schon viele, viele Jahre haben. Also die Kompatibilität des Traktors zum Beispiel mit dem Anbaugerät. Dort gibt es eine ISO-Norm, die das regelt. Das ist uns, ich sag mal, auf der Portalebene noch nicht in diesem Ausmaß gelungen. Das wäre aber auch wünschenswert und da sind auch entsprechende Initiativen aufgesetzt, die das auch zum Ziel haben. Aber natürlich, man muss sich auch hier vorstellen, wir hatten eingangs ja schon gesagt, die Landwirtschaft, nicht nur die Landtechnik, aber die Landwirtschaft ist natürlich ein sehr, sehr vielfältiges Feld. Da ist die Landtechnik nur ein Spieler drin. Da gibt es die Pflanzenschutz oder die Pflanzen, ja, Breeding Companies, also Pflanzenzucht. Da gibt es die, die Düngermittel, Pflanzenschutzmittel, ganz viele Bereiche, die dort zusammenkommen und dort dann eben ein standardisiertes Kommunikationsformat zu beschließen, ist natürlich auch ein sehr, sehr großes Ziel, aber das soll das nicht schmälern. Wir sollen das auf jeden Fall und müssen das weiter dran.
Okay, gut, da komme ich jetzt nicht umhin, auf die Folge 36 mit Benjamin Helfritz vom DIN zu verweisen, ja, die uns beiden, Hubertus, glaube ich, ein bisschen die Augen geöffnet hat und die natürlich die Standardisierung da ein bisschen höher hält und dann auch sagt, worin der Wert liegt. Und den haben Sie ja gerade auch schön beschrieben, ne? Dass man sagt, Innovation führt erstmal dazu, dass Dinge neu sind, dass Dinge vielleicht anders sind, vom Standard abweichen, aber dass man dann schon physisch, damit der Anhänger passt zu der Maschine vorne, für eine gewisse Standardisierung sorgen muss. Und so ist es am Ende bei Daten auch. Das finden wir ja dann hier auch wieder. Sie hatten schon angekündigt, den Ansatz, wie man bei Klaas jetzt mit dem Data Act umgeht. Vielleicht wollen Sie da in den letzten Minuten nochmal, wenn wir da hinschwenken, nochmal einen kurzen Blick drauf werfen. Also wie haben Sie sich des Themas genähert und was ist da bei Ihnen passiert?
Ja, wir haben uns dem Thema angenommen, wie es auch vorgeschrieben war, haben das auch umgesetzt, also haben diese Datenexport-Schnittstellen in unseren Systemen, Portalen als Beispiel auch implementiert. Aber natürlich, wie es eingangs auch schon gesagt hatte, ist das ein Lernprozess. Ne? Also als allererstes mal diese Regeln zu verstehen, die dort in dem Data Act definiert sind. Das ist nicht immer alles so schwarz-weiß. Ne? Es ist halt dann auch viel Interpretation, wie das in der Regel auch bei solchen Themen dann ist. Ja, wir haben uns dem genähert, wir haben uns dem bewusst uns dann beschäftigt, natürlich ganz enge Abstimmung mit unserer Rechtsabteilung, aber auch natürlich mit den einzelnen Entwicklerteams, auch von den Maschinen, über die verschiedenen Maschinenbereiche auch hinweg. Dann natürlich mit denjenigen, die dann eher die Portal- und die digitalen Themen, Datenthemen betreuen. Also das ist einmal quer durch die Organisation getrieben worden oder gegangen, um dann am Ende des Tages im vergangenen Jahr dann eben diesen Stand zu erreichen, dass wir sagen konnten, okay, ja, wir haben jetzt unsere Implementierung des Data Acts Version 1.0 erreicht, haben diese Exportschnittstelle auch live geschaltet, über die dann Landwirte in unserem Portal, also unsere Kunden, unsere Primärkunden der Maschinen, dann diesen Export freigeben können für die Personen, für die Dritten, die es möchten.
Und hat es schon mal jemand genutzt?
Das habe ich tagesaktuell nicht die Anzahl, die Zahl parat, wie viele das benutzt haben. Ich weiß nur, ich hatte, glaube ich, circa 8 Wochen nach Freischaltung mir das mal angeschaut und da war die Zahl noch sehr, sehr gering. Also ich glaube, es war 2 oder 3. Also nein, im Prinzip ist das noch, ich meine, es kann, wie gesagt, die letzten 8 Wochen habe ich da nicht mehr reingeschaut, aber ich würde auch sagen, das ist noch verhalten.
Ja, das ist eine Beobachtung, die wir nicht nur in Ihrem Sektor machen, auch in anderen Sektoren, ein etwas verhaltenes Aufgreifen der Chancen des Data Acts. Auch deswegen machen wir diesen Podcast, um uns genau zu diesen Themen, praktischen Themen auszutauschen. Vielleicht nochmal abschließend ein kurzer Blick aus Ihrer Perspektive auf den Data Act. Was wünschen Sie sich denn jetzt bei der weiteren Umsetzung des Data Acts, vielleicht auch verbunden mit Empfehlungen für Ihren Sektor? Dabei denken wir natürlich daran, dass jetzt entschieden ist, dass der Data Act, also ist verabschiedet, er ist in Kraft getreten und trotz der verschiedenen Veränderungsinitiativen auf Europaebene, er wird weiter bestehen. Das ist sozusagen klar. Was warten Sie, was wünschen Sie sich in der weiteren Umsetzung?
Ja, schauen Sie, wie gesagt, für ein Unternehmen wie Klaas ist das natürlich auch gar keine Frage. Es muss diese Lösung geben, es müssen diese Möglichkeiten geschaffen werden, damit Innovation, auch datenbasierte Innovation vorangetrieben werden kann. Und da ist uns auch das, da sind wir uns alle einig, dass wir sagen, dass diese Bedingungen müssen dafür auch in Europa geschaffen werden. Was wir uns wünschen, ja, im Prinzip ist es, würde ich sagen, mehr Regulierung oder mehr Hilfestellung, eben um einmal den Bereich des IP-Schutzes, den haben wir eben detailliert auch angesprochen, zu klären. Das wäre die eine Seite, dass man dort eben auch weitere Hilfestellungen bekommt, weitere Definition bekommt, dass wir das dort einfach das Risiko, was ich eingangs ja auch beschrieben hatte mit dem Beispiel, so gut es geht eindämmen können oder reduzieren können. Und das andere, ich hatte es auch im Forum ja schon angedeutet, auch nochmal das Thema Wertschöpfungskette. Wie gesagt, Daten haben einen Wert. Landwirte verkaufen Kartoffeln, verkaufen Rüben, verkaufen Weizen. Ja, das ist alles kein Problem. Dort wissen sie genau, was ein Kilogramm kostet, was sie dort am Markt erzielen können. Wissen auch nicht genau, ob jetzt aus den Kartoffeln Chips oder Kartoffelmehl oder was auch immer hergestellt wird. Die Wertschöpfungskette auch dort geht ja weiter. Und das ist eben was, von heute, da haben wir auch drüber gesprochen, das ist eben mit den Daten, die aus dem landwirtschaftlichen Betrieb kommen, über den Data Act zum Beispiel verfügbar gemacht werden, heute noch nicht so definiert, ja, ob die Daten jetzt von der Maschine kommen oder ob die von anderen Quellen kommen, jetzt Betriebsdaten. Dort ist die Frage der Wertschöpfungskette aus meiner Sicht noch ein großes Thema, dass man sagt, ja, Innovation muss befähigt werden, alles d'accord, alles prima, aber die Daten, die dafür genutzt werden, die haben eigentlich auch schon einen Wert. Das ist im Prinzip genauso, ich vergleiche es oft mit einem Hausbau, wenn Sie sagen, ich brauche Beton, ja, dann werden Sie auch Sand brauchen. Ja, der Sand können Sie sich einfach zum Strand fahren und holen sich den Sand am Strand und bauen damit Ihr Haus. Den müssen Sie auch kaufen. Ja, so Daten sind ein Betriebsmittel, die zur Wertschöpfung, zur neuen Wertschöpfung führen. Und das, glaube ich, ist im Data Act so aus meiner Sicht zu wenig berücksichtigt. Dort hat man sich sehr stark auf vielleicht technische Themen konzentriert. Man hat gesagt, hier, wir müssen jetzt Daten bereitstellen, damit dort ganz viel Innovation passieren kann. Hier, alles Haken dran, es gibt gar keinen Dissens. Aber Wertschöpfungskette wäre da für mich auch nochmal so ein Stichwort, wo ich sage, das sollte dann auch geklärt sein.
Ja, point taken. Aus unserer Sicht oder ja, wenn man Damian Böselager, den wir ja nun gemeinsam erlebt haben, fragen würde, der würde sagen, der Data Act hat diese Entscheidung getroffen. Ja, Hubertus, du hast lange nicht mehr von Data als Non-Rival Assets gesprochen. Ich glaube, wir sind 3 Folgen ohne dem ausgekommen. Aber da ist natürlich schon was dran, dass man sagt, ja, wir wollen euch ja nichts wegnehmen, anders als den Sand, der dann am Strand nicht mehr liegt. Ja, dass man sozusagen sagt, Daten kann man ja vervielfältigen und dann für mehrere Zwecke einsetzen. Aber ich glaube, Herr Laschet, Sie haben es vermocht, die Perspektive eines Maschinen, in dem Fall Landmaschinenherstellers, ein bisschen zu beleuchten und zu zeigen, es gibt ein paar Themen. Der letzte Punkt ist einer, IP-Rechte ist ein anderer, Datenkompatibilität ist ein weiterer. Auch generell Vertrauen als Voraussetzung fürs Datenteilen haben wir nur gestriffen, ist aber auch ein Punkt, den wir im Forum angesprochen haben. Ja, Herzlichen Dank dafür und auch für die offenen Worte in diese Richtung. Ich glaube, da sind wir uns einig, die braucht's. Ne? Man muss sprechen darüber, man muss über die Themen reden und dann nicht nur über Technik und über Schnittstellen, sondern eben auch über die Themen, die Sie dort angesprochen haben. Vielen Dank dafür.
Ja, ich glaube, Martin, an dieser Stelle können wir nochmal, hätten auch anfangs machen können, nochmal darauf hinweisen. Herr Laschert war ja am runden Tisch für Landwirtschaft beteiligt. Nicht? Da hat es einen tollen Austausch gegeben bei unserem Data Navigator Forum und wir beide haben das auch mal die Ergebnisse im Schnellverfahren zusammengefasst. Also wenn das nochmal interessiert, wie so ein Austausch funktionieren kann, den auch Herr Laschert schon angedeutet hat, wo man sich wirklich offen mit einem Grundvertrauen zueinander über die Wertschöpfungskette und auch die Möglichkeiten der Wertschöpfung austauscht und sich nicht irgendwie über Compliance streitet, der sollte da mal reinhören. Hast du es parat, gerade welche Folge das ist? Ich glaube, das war dann...
Blitz-Recap heißt die Folge vom 1. Dezember. Ja. Die haben wir tatsächlich noch am 28. November aufgenommen. Das müsste dann Folge 33 sein. Da kann man mal reinhören.
Auch dort kommen es zu Referenzen auf die Landwirtschaft und auch zu Ihnen, Herr Laschert, nochmal auch meinerseits vielen, vielen Dank für die Teilnahme. Und ja, wir freuen uns, dass wir vielleicht in, was weiß ich, im Jahr oder so nochmal drauf gucken, wie sich es weiterentwickelt hat, auch in Ihrer Branche.
Perfekt, vielen Dank an Sie.
Und allerletzter Hinweis vielleicht, bevor ich auch Tschüss sage. Sie hatten es schon gesagt, eine Universität, das ist mir ein Anliegen, dass wir darauf kurz hinweisen. Eine tolle Initiative der Uni Osnabrück, AgriData Observatory, ein vom BMLEH gefördertes Projekt, die auch Werkstattkonferenzen machen, die auch an den Musterbedingungen des BMLEH für den Austausch in der Landwirtschaft mitarbeiten. Wen das interessiert, tue ich in die Shownotes, sollte man auch nochmal draufschauen. So viel aber vielleicht von uns für heute. Eine kurze Erwähnung soll noch unser neuer Newsletter finden, data-navigator.eu. Kann man den abonnieren. Herzlichen Dank und bis bald. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Data Navigator, der Podcast zum EU Data Act.